Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bistro Bonanza. Heute erwartet euch ein ganz besonderer Einblick in die Welt der gehobenen Gastronomie und der edlen Tropfen, die das Genusserlebnis erst perfekt machen. Wir haben zwei außergewöhnliche Gästinnen bei uns. Zum einen Simone Zilgen, Geschäftsführerin HR des renommierten Full-Service-Caterers Aramark, die aus erster Hand von den Herausforderungen und Chancen in der Branche berichtet. Hallo Simone.
Hallo Hannes.
Und zum anderen eine wahre Expertin in Sachen Wein. Johanna Ulrich ist nicht nur General Managerin, sondern auch ausgebildete Sommelier und kennt die Feinheiten der edelsten Rebsorten bis ins Detail. Hallo Johanna.
Hallo Hannes, freue mich, dass ich da sein darf.
Gemeinsam sprechen wir über die Kunst der Gastfreundschaft, Trends in der Gourmetküche und natürlich über die Leidenschaft für Gastronomie. Von Eltville über Neu-Isenburg bis in die ganze Welt. Ohrenspitzen, Getränk bereithalten, jetzt wird's köstlich. Und wie immer starten wir mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Eine Antwort zählt von den beiden gegebenen Möglichkeiten. Wir fangen mit dir an, Johanna. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Simone, trocken oder halbtrocken?
Trocken.
Wildgerichte oder Meeresfrüchte?
Oh, das wird schon schwierig. Wild.
Fünf-Gänge-Menü oder à la carte?
Fünf-Gänge-Menü.
Perfektionistin oder kreativer Freigeist?
Perfektionistin.
Prosecco oder Champagner?
Champagner.
Rheingau oder Gotland?
Rheingau.
Und Vollzeit oder Teilzeit?
Vollzeit.
Super, vielen Dank. Johanna, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Wirkungsstätte, das Kronschlösschen in Eltville.
Das Kronschlösschen ist ein kleiner familiengeführter Betrieb. Wir sind Hotel, aber auch Restaurant. Es gibt zwei Restaurants, die wir im Haus haben. Einmal unser Bistro und unser Gourmet-Restaurant. Und wir richten einmal jährlich das Rheingau Gourmet und Weinfestival aus. Da kommen dann um die 6.000 Gäste innerhalb von 18 Tagen. Da ist richtig was los. Und so viel zu unserem gastronomischen Betrieb. Wie gesagt, 18 Zimmer im Haupthaus und nochmal 11 in einem angegliederten Gästehaus, also 29 Zimmer. Ja, natürlich mitten in einer der schönsten Regionen in Deutschland, im Rheingau. Die Wiege des Rieslings, also da ist auf jeden Fall viel geboten für all die, die gerne essen und trinken.
Wie lange gibt es das Hotel schon?
Seit 1990, also es war vorher auch schon ein Hotel unter anderem Namen, wurde gebaut 1894, ursprünglich von einem Frankfurter Galeristen, der das als Ausstellungsfläche nutzen wollte. Das ist aber schon während der Bauzeit beendet, diese Idee. Es hat ein einheimischer Metzger gekauft. Wenn ich jetzt den Namen des Metzgers sage, dann kennen Sie den bestimmt nicht für das Fleisch, sondern eher für die Weine, nämlich Balthasar Ress. Heute auch tatsächlich noch ein ganz großes, bedeutendes Weingut im Rheingau. Die Familie Ress hat das dann auch gemacht bis, ich glaube, in die 60er, 70er Jahre. Dann kam das Kronenschlösschen, heutige Kronenschlösschen, ein bisschen in unstetes Fahrwasser. Als meine Eltern das dann 1990 gekauft haben, war es bereits 2 Jahre gesperrt wegen Einsturzgefahr. Und wir haben dann das Haus liebevoll in Kleinstarbeit 2 Jahre lang restauriert, renoviert. Und seitdem ist es unter dem Namen Kronenschlösschen eben bekannt.
Oh, schön.
Ja.
Und beim Rheingau Wein- und Gourmet-Festival versammelt sich ja sozusagen ja durchaus schon die Weltelite der Köche unter anderem. Wie stemmt man denn so ein Festival?
Ja, also währenddessen weiß ich auch immer gar nicht, wie das funktioniert. Es ist tatsächlich eine total verrückte Zeit. Jetzt in der Vorbereitung ist es natürlich viel Hin- und Herschreiben. Ich weiß nicht, wer schon mal mit Köchen Kontakt hatte, aber man muss auch immer ein bisschen öfters nachfassen, um dann da wirklich zu Potte zu kommen. Aber insofern ist es natürlich in der Organisation immer ein recht langer Vorlauf, den wir da haben. Während des Festivals selber ist es so, dass wir natürlich ein tolles, eingespieltes Team haben, die das mittlerweile jetzt auch schon eine ganze Weile machen. Also nächsten Jahr findet das 28. Mal das Festival statt. Also da kann man schon auch auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Und jeder hat eben so das, worum er sich kümmern muss und was erledigt werden muss. Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut, weil eben jeder seine bestimmte Aufgaben hat, die dann da übernommen werden.
Vielleicht kannst du uns und die Zuhörer nochmal so ein bisschen mitnehmen, was erwartet uns denn da bei dem Festival?
Also es gibt verschiedene Veranstaltungsformate. Das fängt an mit der Welcome Party. Dann gibt es natürlich jeden Mittag ein Lunch. An den Wochenenden zum Teil parallel dann noch ein Raritäten-Lunch. Nachmittags gibt es öfters Wine-Tastings oder auch mal mit Sake oder Whisky. Also es ist jetzt nicht nur auf das Thema Wein begrenzt. Und am Abend dann eben das Gala-Dinner und manchmal eben auch am Wochenende dann zeitgleich auch noch ein Raritäten-Dinner. Sprich, wir haben innerhalb dieser 18 Tage über 60 Veranstaltungen, die stattfinden, wirklich eine nach der anderen. Die Nächte für unser Service-Team sind kurz und auch für die Küche natürlich. Aber man hat natürlich innerhalb dieser 18 Tage wirklich die ganz Großen der Branche bei sich zu Gast. Die geben sich die Klinke in die Hand und das ist natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung, die man da mitnimmt.
Darf ich nochmal kurz nachfragen, was ist ein Raritäten-Dinner?
Ach, Entschuldigung, ja. Also Raritäten-Dinner sind dann, das ist dann tatsächlich, da geht es dann um das Thema Wein. Mhm. Ich werde natürlich öfters gefragt, weil wenn man sich das Programm anguckt, gibt es dann schon so die ein oder andere Veranstaltung, die wirklich bis zu 1.800 Euro kostet. Das liegt aber dann daran, dass wir 50 Weine da haben, wo dann die Flasche zum Teil schon alleine 3.000 Euro kostet. Und solche Veranstaltungen mit so raren Weinen laufen dann bei uns als Raritäten-Dinner oder Lunch. Die sind dann tatsächlich auch auf eine kleinere Anzahl von Gästen limitiert, meistens 24 Personen. Das ist auch immer ganz schön, dann wir wissen, also es gibt dann zwei Flaschen, die wir für so eine Veranstaltung brauchen. Das ist überschaubar. Und man ist natürlich auch dann in einem etwas intimeren Rahmen, wo man sich dann auch schön mit den anderen Gästen austauschen kann über das, was man da gerade erlebt. Und ich glaube, das macht es eben auch aus, weil es wirklich ja so once in a lifetime Erfahrungen dann sind, die man da sammelt und das dann mit anderen Menschen, die das ebenso schätzen, zu teilen. Ich glaube, das ist das, was dann nochmal besonders Spaß macht.
Spannend.
Buche ich dann quasi, wenn ich Interesse habe oder Gast bin, für diese einzelnen kleinen oder Großveranstaltungen sozusagen? Oder gibt es auch so ein komplettes, nenne ich jetzt mal Festival-Ticket?
Also ich glaube, das schafft keiner. Also ich, okay. Mein Vater und ich sind, glaube ich, die einzigen, die tagtäglich sitzen und essen. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich. Wir haben ein paar Stammgäste, die da wirklich viel unterwegs sind, aber über 25 Veranstaltungen ist noch keiner hinausgekommen. Also in der Regel bucht man die Veranstaltung einzeln. Aber es gibt auch Arrangements, das sind dann quasi Pakete, auch mit Übernachtungen dazu, wo man sich dann keine Gedanken machen muss, irgendwo noch ein Hotelzimmer zu reservieren, sondern da hat man dann eben verschiedene Veranstaltungen in einem Paket mit gebucht.
Wahnsinn. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Ja.
Festivals gibt es ja auch bei Aramark, aber vielleicht ein bisschen anders.
Ja, vielleicht aber auch mit der einen oder anderen Rarität. Ja. Bei uns ist es etwas größer dimensioniert. Mit unserer Tochterfirma GTB, Gastro Team Bremen, machen wir oder bekatern wir ganz, ganz viele Veranstaltungen. Das sind Sachen wie Rock im Park, Rock am Ring, der Track Grand Prix, aber auch große Konzerte. Es gibt über ganz Deutschland verteilt verschiedene Festivals, auf denen wir dann im Grunde genommen auch teilweise wirklich von der grünen Wiese an alles aufbauen, zusammen mit entsprechenden Partnern. Und das ist hochgradig spannend und eine wilde und, ich sag mal, rockige Sache, ja.
Und in Bezug auf gehobene Gastronomie gibt es ja durchaus nicht wenige Standorte mit Fine-Dining-Anspruch.
Ja, also das ist natürlich auch nochmal neben den Großveranstaltungen grundsätzlich eine Sache, die wir auch entsprechend, ich sag jetzt mal, anbieten. Wir haben natürlich in unserem Bereich Workplace Experience nicht nur die klassische Versorgung unserer Betriebe, sondern es gibt eben auch Veranstaltungen aus Wirtschaft, politische Veranstaltungen, die wir bekatern. Wir haben viele Sterneköche auch bei uns in der Organisation, die entsprechend dort dann eben unsere Gäste versorgen, also auch eben entsprechend mit gehobenem Service, gehobenem Menü. Und eine schöne Veranstaltung war vor kurzem im Berliner Olympiastadion, wo wir ein Kundenevent hatten und dann gab es dort ein 8-Gänge-Menü. Und also ich habe wirklich für mich selber gedacht, mein Gott, also es gibt kein Sterne-Restaurant, wo ich jetzt hier besser verwöhnt werden würde. Also das ist durchaus bei uns eben auch quasi mit im Paket. Und wir hatten auch in unserer Rheinterrasse von Stockheim, den Besuch unseres Kanzlers, der dann eben auch dort entsprechend mit unseren kulinarischen Sachen verwöhnt wurde. Also das ist durchaus etwas, was wir auch entsprechend im Portfolio haben.
Mhm. Wir waren sogar mit dem Kronenschlösschen auch schon mal bei Arawak, nämlich damals im Waldstadion. Da gab es ja auch immer die Aktion, dass es in der Loge einen Stand gab von anderen Hotels, Restaurants. Und da durften wir auch einmal schon zu Gast sein. Ja.
So ist die Verbindung schon da.
Und um diese ganzen Sachen durchzuführen, gerade auch mit diesem hohen Anspruch für Gastronomie, braucht man natürlich auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch fähiges Personal, was das auch umsetzen kann. Und da stelle ich mir möglicherweise auch ein bisschen schwierig vor, das zu finden, das auch zu fördern, zu halten und so weiter. Wie seht ihr das so oder wie läuft das bei euch in der Praxis ab?
Ja, ich muss sagen, dass das Festival da für uns schon wirklich ein Mehrwert ist. Oder auch, ich glaube, generell unser Weinkeller für uns da ein Mehrwert ist, weil natürlich Menschen, die sich mit diesem Thema befassen, deswegen auch gerne zu uns kommen. Man hat nicht oft die Gelegenheit, als junger Sommelier oder junger Servicemitarbeiter solche Weine zu verkosten. Und das ist dann natürlich schon für die auch was Besonderes, dass man sowas dann auch ins Glas bekommt. Wir haben auch das Glück, dass die Uni Geisenheim, also die bedeutendste Weinbau-Uni eigentlich der Welt, einige wenige Kilometer von uns entfernt ist. Sprich, wir haben viele Studenten, die dann quasi als Teilzeit-Festangestellte bei uns als Aushilfe tätig sind. Und das ist für uns natürlich ein Riesengewinn, denn wir haben festes Personal, das immer wieder kommt als Aushilfe und vor allen Dingen, die fachlich so kompetent sind, dass man da überhaupt nichts weiter sagen muss, wenn die anfangen. Das sind meistens selber gelernte Fachleute, Restaurantfachleute oder Hotelfachleute, die dann da eben Önologie studieren so als Nebenjob quasi auf Minijob-Basis bei uns dann fest angestellt sind. Und für die ist es, wie gesagt, dann eben auch schön, dass sie neben ihrem Studium die Möglichkeit haben, bei der Arbeit dann auch noch schöne Weine zu probieren, zu verkaufen. Das ist im normalen Betrieb und im Festival natürlich nochmal ganz besonders so.
Ich glaube, das ist das Verbindende, ist da wirklich die Leidenschaft und die Begeisterung eben auch für das Handwerk oder für die Sache. Also wir erleben es ähnlich, greifen wir mal das Beispiel raus, bei den Konzerten beispielsweise ist natürlich für viele auch, insbesondere dann auch Studenten oder Aushilfskräfte, ein tolles Erlebnis, einfach dabei zu sein und vor Ort zu sein und das mitzubekommen. Das ist etwas, was natürlich schon mal zieht, aber auch, wenn wir uns mit unseren Köchen unterhalten oder auch mit unseren Servicekräften, dann wirklich das auch auszuleben zu können, was begeistert, was Spaß macht, was eben die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und ich glaube, das ist entscheidend bei der Personalrekrutierung an der Stelle. Oder auch, wenn ich nochmal von den Festivals weggehe, in Richtung unserer Sport- und Entertainment-Bereich für Fußballspiele oder jüngst hatten wir ja auch nochmal die Europameisterschaft im Fußball. Also dass es einfach ein Ereignis ist, schon an sich dabei zu sein und dann eben entsprechend dort mitzuarbeiten. Ich glaube, das gibt nochmal einen ganz, ganz guten Schub, was natürlich für uns gut ist, weil wir dadurch eben entsprechend nochmal Leute rekrutieren können.
Mhm. Ja, und zumal auch noch dieses Netzwerken dann natürlich ganz anders geht in so einer Masse. Ja, also wenn ich jetzt Mitarbeiter in der Küche habe, also das ist ja in der Gastronomie gang und gäbe, dass man nicht mehr 30 Jahre irgendwo an einem Arbeitsplatz ist, sondern dass junge Menschen auch nach einer gewissen Zeit dann weiterziehen und andere Erfahrungen sammeln. Das ist ja auch normal. Und da ist es natürlich so, wenn man mit anderen großen Köchen aus der Welt schon mal zusammengearbeitet hat und vielleicht merkt, okay, gut, mit dem habe ich mich gut verstanden oder man hat nach dem Service nochmal zusammen ein Bier getrunken oder wie auch immer, da hat man dann schon mal den ersten Fuß in der Tür für eventuelle Zusammenarbeit in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass diese Connections, die man da macht, die sind auch ganz wichtig für das ganze Team. Ja.
Fällt mir eine Geschichte ein. Ich habe selber, als ich noch studiert habe, habe ich beim Hockenheimring im Catering-Bereich bei diesen VIP-Zelten damals beim Catering gearbeitet. Und das war eine super Erfahrung, weil, also ich meine, wann kriegt man, das waren damals die deutschen Tourenwagenmeisterschaften und das war auch der Truck Grand Prix. Ich meine, das war Rock'n'Roll und dann kriegt man das schon mal mit. Also das war großartig und nebenbei habe ich dann eben auch noch Geld verdient. Ja, es war super. Und ich glaube, das ist so ein Abenteuercharakter eben auch noch gerade damit dabei. Das ist schon was Besonderes, finde ich.
Ja, also, und wie jeder weiß, die besten Ideen kommen noch nachts nach dem Service bei der Flasche Champagner in der Küche, oder?
Absolut, ja.
Zumindest in meinem Fall.
Ich wäre dabei.
Vielleicht nochmal kurz gefasst oder zusammengefasst nochmal so ein bisschen so die Must-Haves sozusagen und ne, was seht ihr so ein bisschen als Voraussetzung jetzt gerade vielleicht in Bezug auf Köche auch oder die Küche und Service und wo sagt ihr, das kann man on the job lernen oder das bringen wir bei, das ist gar nicht so wichtig, dass man das mitbringt?
Ich glaube, also bei den Köchen würde ich schon sagen, die Expertise, dass ich mein Handwerk kenne, ist schon extrem wichtig. Bei dem Thema Service würde ich sagen, die Art des Services, das kann ich lernen, aber das Mindset, also wirklich Spaß daran zu haben, mit Menschen zusammen zu sein, Wünsche zu erfüllen, vielleicht nochmal das extra oben drauf zu legen, das muss als Persönlichkeit mitkommen. Das ist nicht aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung nicht erlernbar. Aber wenn jemand da Lust zu hat und wenn jemand Spaß daran hat, dann glaube ich, dann kann an Handwerklichkeit auch eine Menge erlernt werden. Hauptsächlich ist, wie gesagt, für mich das Mindset entscheidend, diese Positivität und den Spaß wirklich daran zu haben an dem Job. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen immer differenzieren, über welche Positionen wir sprechen. Also es gibt in immer Hierarchien, ich sage das jetzt nicht im Sinne von, dass man anders mit denen umgeht, aber es gibt bestimmte Leute, die sind für eine Sache zuständig und dann wiederum andere, die andere Dinge tun. Im Thema Wein ist es zum Beispiel auch so, dass man kann jetzt jemanden nicht einsetzen für den Weinservice, der vorher noch keine Weinflasche aufgemacht hat. Und das geht auch in der Erklärung dann einfach nicht so gut. Ja? Aber währenddessen, wie schon gesagt, wenn jetzt jemand eine gute Attitüde hat und irgendwie charmant ist, dann kann der natürlich auch einen ganzen Tisch bedienen. Ja? Das ist gar kein Problem. Nur es gibt halt eben bestimmte Bereiche, wo man dann eben schon eine gewisse Vorkenntnis, glaube ich, haben muss, um da die Gäste eben auch richtig anzusprechen und zu betreuen dann eben auch, ja. Und ich würde das mit der Küche eben ganz genauso sehen. Also da gibt es einfach Fingerfertigkeiten, die muss man kennen, weil man muss wissen, was Julienne sind und man muss sie auch schneiden können. Und das ist im Service nicht so. Also da kann man schneller mal reinspringen und Sachen erlernen, als das in der Küche der Fall ist. Was meine Erfahrung aber jetzt ist, was die Branche ausmacht, ist im Endeffekt dieser Teamgedanke und dieses Familiäre. Und ich glaube, das ist das, was in der Gastronomie eigentlich noch viel mehr in den Vordergrund gestellt werden müsste. Also dass vielleicht Menschen, die keine feste Familiensituation zu Hause haben oder von zu Hause weg sind oder sowas, die finden dann in diesen gastronomischen Betrieben ihre eigene kleine Familie und Umgebung und das funktioniert dann gut. Das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren in Sachen Azubis gemacht habe beispielsweise. Also wenn das jetzt, das hört sich jetzt ganz hart an, aber wenn es jetzt Azubis, also Auszubildende sind, die aus Picture-Perfect-Families kommen, dann sind die meistens nicht so lange da. Ja? Wenn jetzt jemand aus, sage ich mal, vielleicht irgendwie ein Scheidungskind ist oder irgendwie mit der Schule nicht zufrieden war oder wenn die dann ankommen, ist die Chance sehr viel größer, dass sie da bleiben und sich für diesen Beruf auch begeistern können, weil sie halt eben Teil von einer Gemeinschaft werden, sich selber ausleben können und da dann irgendwie ihre Erfüllung drin finden.
Toll, ich finde das einfach mal toll, auch zu betonen, dass ein Beruf oder so ein Job einfach auch was sein kann, wo man sich nochmal, eine Familie aufbauen würde, wäre jetzt wahrscheinlich zu weit gesprungen, aber einfach nochmal einen Zusammenhalt findet oder auch eine Gemeinschaft findet, die einem so ein Wohlfühlgefühl gibt und wo man sich gebunden fühlt und eine Heimat findet. Also das finde ich ist auch extrem wichtig. Also ich finde das Beispiel sehr schön.
Ja. Und ich glaube, das ist wie auch in jeder Familie. Es ist nicht immer alles schön. Aber man arbeitet miteinander und man spricht Dinge an und man kann Lösungen finden, vielleicht, wo es irgendwelche Probleme gibt. Und wenn einer mal krank ist, dann wird eingesprungen für den anderen. Und das kenne ich ehrlich gesagt von anderen Bereichen weniger. Ja? Also, dass da so ein Rückhalt auch innerhalb des Teams ist. Wenn jetzt einer mal sagt, oh, ich habe da einen Arzttermin oder ich habe eine Grippe und kann nicht kommen, dass dann der andere sagt, kein Problem, ich habe zwar frei, aber ich komme rein und lasse meine anderen Kollegen nicht im Stich.
Ja, ist richtig toll. Wirklich. Ja. Hört sich sehr gut an. Ich habe eine kurze Nachfrage nochmal zu der Position. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass du sagst, im Bereich, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen Weinservice, dass man Berufserfahrung da schon mitbringen sollte oder sich mit Wein schon mal auskennen sollte. Wenn ich das jetzt aber höre, was du alles erzählst und so weiter, und ich möchte, überlege mir jetzt sozusagen da irgendwie einzusteigen und möchte da unbedingt mitarbeiten, muss ich ja irgendwo mal anfangen. Hast du da mal so ein paar Tipps, konkret auch in diesem Bereich, wie ich jetzt als vielleicht unerfahrene Person, die einsteigen möchte, wie mein Weg da sein könnte?
Also zuerst einmal viel trinken. Ne? Weil, nein, das hört sich jetzt blöd an, aber nur durchs Probieren und nur durchs, also das bewusste Probieren, sage ich jetzt mal. Ja, also dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, gut, das ist ein Riesling und das ist ein Chardonnay und das schmeckt beides total unterschiedlich, zum Beispiel. Ja, also dass man einfach mit einem Interesse überhaupt erstmal die Dinge wahrnimmt. Ich glaube, das ist schon mal der erste Anfang. Und dann, das geht von Stöckchen zu Steinchen. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt anfängt, dann da irgendwie die verschiedenen Appellationen im Bordeaux auswendig zu lernen, das ist Quatsch. Ja. Sondern erstmal mit den grundlegenden Dingen, okay, weiß, rot. Vielleicht auch nimmt man sich erstmal eine Region und guckt sich an, was gibt es da, was für verschiedene Stilistiken im Wein. Und dann kommt dann eben eines zum anderen. Es ist also Wein ist so ein Thema, da kann man nie auslernen. Also es ist wirklich unendlich. Ich kenne auch keinen Sommelier, der sagt, nö, ich weiß jetzt alles, weil das gibt es nicht. Ja, es ist so ein vielschichtiges Terrain, dass man eigentlich immer dazu lernt, egal wie und wann. Und in welchem Stadium der Entwicklung man ist.
Ich habe da auch noch mal eine Frage, weil ich habe eine große Bewunderung für Sommeliers oder Menschen, die wirklich auch die Feinheiten und Nuancen und Noten aus Weinen herausschmecken. Also ich trinke selber auch gerne Wein, im Sommer lieber Weißwein, im Winter lieber Rotwein und wage zu sagen, dass ich schon Weine unterscheiden kann, aber ich glaube, es wäre übertrieben zu sagen, ich schmecke da wirklich die einzelnen feinen Noten, was auch teilweise so in den Beschreibungen sind, wirklich raus. Gibt es da, oder ist das ein Training, oder gibt es da auch Talente, die sagen, die haben jetzt ein besonderes, tolles Geschmacksempfinden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil
ja, beides. Also, aber es gibt natürlich schon Leute, die sensorisch stärker sind als andere. Aber auch innerhalb der Branche ist es so, dass es gewisse Leute gibt, die da eine Stärke haben und andere vielleicht eher die verschiedenen Klassifikationen irgendwie runterbeten können. Ich glaube, eine gewisse Sensorik muss man schon mitbringen, aber es ist sehr, sehr viel auch anzutrainieren. Also es gibt ja verschiedene Schemas, in denen man verkosten kann und das ist tatsächlich, da kriegt man am Anfang eine Liste mit verschiedenen Aromen, primär, sekundär und tertiär und da geht man dann ganz akribisch nach Muster vor. In der Sommelier-Ausbildung lernt man das auch, also da verkostet man gemeinsam. Das fängt natürlich, ist nicht nur die Sensorik, also nicht nur das Schmecken, sondern auch das Auge, also das heißt Farbe hier und da. Und das ist wie so ein Ausschlussverfahren, was man dann quasi hat. Also wenn es die und die Noten hat, dann kann es nicht der und der Wein sein. Oder wenn es die und die Farbe hat, dann kann es nicht ein junger Wein sein oder. Ja, also da gibt es ganz klare Schemas, die man da abarbeiten kann, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Manchmal liegt man richtig, manchmal nicht, aber die wenigsten Sommeliers machen gerne Blindverkostungen. Weil es auch da oftmals eine Überraschung gibt.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber hochgradig spannend. Ja. Super, danke.
Ja, du wirst mal ja gleich aus dem Wochenende machen.
Ja, genau.
Ich heiße, lad euch gerne ein.
Oh, darauf kommen wir zurück.
Das Rheingau Gourmet und Weinfestival findet ja jetzt im nächsten Jahr zum 28. Mal statt. Auf welche Highlights dürfen wir uns freuen und welche Herausforderungen stehen dafür an?
Das ist immer schwierig, da jetzt die Highlights rauszufinden. Aber wir haben ein paar schöne Raritätenproben wieder mit dabei. Für all diejenigen, die das halt eben besonders exklusiv mögen. 25 Jahrgänge Mouton Rothschild zum Beispiel. Dann haben wir einen Sternekoch aus New York, der kommt, gepaart dann mit ein paar Weingütern aus den USA. Einmal aus Long Island und aus Napa Valley. Dann haben wir ein paar schöne Mittagsveranstaltungen auch, wie zum Beispiel, dass wir mal ein besonderes Gericht in den Vordergrund stellen, nämlich die Bouillabaisse. Haben wir einen Sternekoch aus Berlin da, von dem Irma Ladus, die eben bekannt sind für ihre Bouillabaisse. Das wird dann gepaart mit einigen der besten Rosés. Es ist zwar nicht so das Rosé-Wetter im Februar, aber wir hoffen mal, dass die Sonne scheint und man sich dann schon mit den Füßen im Sand irgendwie sehen kann. Dann gibt es, was haben wir noch? Wir haben Christian Bau ist zum 19. Mal mit dabei, also Drei-Sterne-Koch hier aus dem Saarland. Das ist auch immer eins der absoluten Highlights. Ja, es sammelt sich viel zusammen. Wir haben zum Beispiel auch einen Regensburger Sternekoch. Regensburg ist ja jetzt nicht so bekannt für seinen Wein. Deswegen gibt es dazu eine Bierbegleitung mit waschechten Anstich von einem Eyinger Fass zum Empfang. Also wir versuchen uns da schon auch immer ein bisschen was einfallen zu lassen, ein paar neue spannende Themen mit einfließen zu lassen. Und nicht nur das Thema Wein in den Vordergrund zu stellen. Es gibt zum Beispiel auch ein Sake-Tasting. Es gibt so viele Themen, die spannend sind. Deswegen fällt einem auch jedes Jahr immer wieder irgendwas Neues ein.
Vor allem stelle ich mir auch vor, so ein bisschen, wenn ich das, ich nenne das jetzt mal Programm oder das, was mir angeboten wird, wenn ich das lese, schwer sich zu entscheiden, was man dann macht. Ja,
ja, also die Idealvorstellung ist ja, dass einem schon das Wasser im Mund zusammenläuft, ja, genau. Und man dann eben Schwierigkeiten hat, auszusuchen.
Dann ist man vielleicht doch die ganze Zeit da.
Ja, genau.
Zumindest kann man es probieren. Ja.
Also von mir aus gerne.
Inwieweit ist das für euch dann auch grundsätzlich und auch bei diesen Festivals ein Thema, oder eine Herausforderung vielleicht auch, das Thema Nachhaltigkeit dann noch mit reinzubringen? Also wie sehr spielt das eine Rolle? Oder gibt es eine Verschiebung auch von den Teilnehmern, die vielleicht mehr darüber wissen wollen oder einen größeren Anteil da sehen wollen?
Also ich sehe das immer bei uns irgendwie gar nicht so als wichtig, über Nachhaltigkeit zu sprechen, weil dass die Produkte regional sind, ist sowieso Standard, ja. Und Nachhaltigkeit, also ich meine, wir arbeiten mit den besten Winzern zusammen. Das ist natürlich extrem nachhaltig, weil die arbeiten alle naturnah und sind nicht so wie die großen Kellereien oder wie auch immer da mit Pestiziden oder sonst was unterwegs. Also insofern ist das eigentlich für die Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten, sowieso gang und gäbe. Wir sind da aber nicht so dogmatisch, dass wir jetzt sagen, okay, es gibt jetzt keinen Hummer, weil der natürlich nicht
im Fluss rumschwimmt.
Und auch nicht gezüchtet werden kann, wie ich jetzt neulich erfahren habe. Also da muss man einfach sagen, wir sind nachhaltig und wir achten auf Regionalität und auch Saisonalität, aber nicht auf dogmatische Art und Weise, weil ja meines Erachtens das einfach zur Gourmetküche irgendwo dazugehört, auch diese Produkte dann mit dabei zu haben.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn ich so jetzt mal an meinen eigenen Genuss oder Anspruch denke, dann finde ich, ist es auch immer eine Balance zwischen dem. Also ich nehme mal das Beispiel, wenn ich noch nicht mal mehr sagen kann, dass ich gerne auch mal ein gutes Filet esse oder so oder Fleisch oder bestimmte Dinge, die ich ja nicht jeden Tag esse, aber wo ich dann trotz allem das jetzt eigentlich nicht aus meinem Plan streichen möchte, weil ich es genieße, das zu essen, dann, weil das ist ja schon ein Highlight dann irgendwo auch, dann möchte ich mir das eben auch in Anführungsstrichen gönnen. Und ich denke, da macht es eben auch die Balance. Und am Ende des Tages ist es ja auch etwas, was zum Genuss und zum Wohlbefinden auch beiträgt.
Definitiv. Und ich glaube, Qualität ist da das richtige Stichwort. Weil wenn ich qualitativ hochwertiges Fleisch beispielsweise habe, dann weiß ich auch, dass das aus einer guten Zucht kommt. Dann weiß ich auch, dass das ordentlich gehalten wurde, weil nur dann ist die Qualität auch dementsprechend. Der Franz Keller hat neulich einen sehr guten Satz gesagt, dass er sagt, naja, also Fleisch muss so und so viel kosten und dann esse ich lieber einmal weniger. Ja? Und genauso sehe ich das eben auch. Also ich glaube, wenn man eine gewisse Qualität hat, dann weiß man, das kommt aus einer guten Zucht und aus einer guten Haltung und kann das auch mit einem besseren Gewissen dann irgendwie essen oder zubereiten. Da ist man dann schon mal auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt in manch anderes vielleicht Convenience-Restaurant gehe, da weiß man dann vielleicht nicht so ganz genau, woher kommt das oder ja, kann man das mit gutem Gewissen essen. Und das ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall, weil wir eben auch mit stetigen Austausch mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Das ist sicherlich bei Aramark genauso.
Ja, in der Tat. Also wir achten eben auch drauf und ich habe jetzt gerade nur diesen Sprung auch nochmal gemacht. Wir hatten jetzt vor kurzem zusammen eben auch mit GTB das Konzert der Ärzte und das Festival oder das Konzert stand unter dem Motto Nachhaltigkeit. Und das war natürlich auch für uns im positiven Sinne eine große Herausforderung, wirklich darauf zu achten, dass wir vegetarische, vegane Gerichte haben, dass wir kein Food Waste haben, dass wir, wie ich gelernt habe, biozirkuläre Pommesgabeln hatten und wirklich da eben sowohl bei den Gästen als auch im Backstage-Bereich darauf geachtet haben, dass wir Mehrweggeschirr haben und alles. Also, dass wir wirklich eben das ganze Thema auch vom Strom, dass wir Ökostrom benutzen, dass es eben wirklich nachhaltig aufgesetzt ist von A bis Z. Und das ist großartig, wenn man es eben entsprechend so umsetzen kann. Aber auch da gibt's natürlich auch immer die Situation, dass man gucken muss, auch hier, wo findet man eben die Balance? Also dass
wir auch wirtschaftlich zu machen.
Ganz genau. Auch wenn wir jetzt mit unseren Kunden und mit unseren Lieferanten sprechen, dann achten wir natürlich darauf, dass es nachhaltig ist, dass wir auch eine gute Qualität anbieten. Aber es gibt dann, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem Bereich Workplace Experience, in den Betrieben natürlich auch Alternativgerichte, wo es dann eben vielleicht nicht unbedingt alles biozertifizierte Gerichte sind.
Ich glaube auch, die Herausforderung besteht gerade bei so einer Art von Großveranstaltung, ne, wenn man immer ein anderes Setting auch hat. Ne? Es gibt ja viele Festivals, die sind irgendwie auf dem Acker, auf dem Feld und so weiter. Ne? Und dann wird es ja schon schwierig. Ich glaube, im Bereich von Getränken zum Beispiel gibt es ja Mehrwegbecher schon mittlerweile, haben sich die Leute ja auch schon irgendwie dran gewöhnt. Ne? Aber dann hört es manchmal auch so ein bisschen auch auf, ne? Weil vielleicht auch die Infrastruktur fehlt und so. Ne? Und ich glaube, da ist auch noch viel zu machen. Aber ich glaube, da war ja dann, glaube ich, auch mit den Ärztekonzerten, das war, glaube ich, in der Dimension die erste Großveranstaltung, zumindest in Deutschland, mit wo alle Nachhaltigkeitsgesichtspunkte berücksichtigt worden, ja. Genau. Und natürlich auch eine Mammutaufgabe, ja.
Ja, also wir haben auch nur Glasgläser, ja. Keine Mehrwegbecher. Ja. Also das ist tatsächlich was, also da muss man sagen, wir haben natürlich alles auf Geschirr, wir haben alles in Gläsern, also das ist alles Mehrweg. Dahingehend sind wir wirklich eigentlich auf der sicheren Seite.
Ja. Nicht angreifbar. Genau. Ich würde gerne noch mal kurz auf den Punkt kommen oder weitergehen zu dem Punkt. Jetzt haben wir ja natürlich hier zwei, ich sage jetzt mal Powerfrauen sozusagen für die Branche, die auch zumindest sehr positiv dadurch auch für die Branche stehen. Ist euch das wichtig, weibliche Führungskraft zu sein, auch für den Nachwuchs, für die Außendarstellung? Oder ist euch das egal, sage ich mal, weil ihr einfach, ihr hättet auch was anderes gemacht oder wie auch immer?
Im Grunde genommen, glaube ich, muss ich die Frage fast damit beantworten. Ja, es ist egal insofern, weil das, was ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, das hat mir immer Spaß gemacht. Da habe ich auch nie die Frage gestellt, habe ich da jetzt Vor- oder Nachteile oder ist das irgendwie ein Thema, dass ich jetzt eine Frau bin? Und ich habe also dieses oder die Erfahrung nicht, also an manchen Stellen vielleicht schon, aber nicht die Erfahrung gemacht, dass ich gedacht habe, oh, jetzt, weil ich als Frau hier als Führungskraft oder in welcher Branche auch immer agiere, habe ich Nachteile oder das ist besonders schwer. Ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, sich insofern zu behaupten, wenn man Spaß hat an der Sache und wenn das Umfeld stimmt, dann habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es gut funktioniert. Also
dass es auch keine Rolle spielt,
ja,
oder?
Genau. Ja.
Also das würde ich ganz genauso beantworten. Ob ich jetzt Mann oder Frau bin, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich bin jetzt auch nicht so der Gender-Typ, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich glaube, auch da sind wir wieder bei dem Thema. Innerhalb der Gastronomie ist es auch völlig wurscht, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Jeder hat die Aufgaben, die er erledigt. Und da wird dann auch jetzt kein Unterschied gemacht, im positiven, wie auch vielleicht manchmal im negativen Sinne. Aber wenn was erledigt werden muss, dann muss es erledigt werden. Und da wird dann, ja, also ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich genauso. Wenn der Serviceablauf da ist, dann wird er von A bis Z durchgeführt und dann ist es dann auch egal, ob jetzt der Kellner oder die Kellnerin die Bestellung aufnimmt. Das spielt keine Rolle. Ja.
Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, einfach zu sagen, man ist sich da, ja, man ist eben hands-on, man ist dabei und ist sich da auch für nichts zu schade. Und diese, natürlich gibt, und das ist ja auch ein Thema, wo wir uns einsetzen für das Thema Frauenförderung bei uns und nochmal bestimmte Programme aufzusetzen und zu sagen, Mensch, kann man vielleicht den einen oder anderen nochmal im positiven Sinne einen Schubs nach vorne geben. Aber ich denke, an manchen Stellen ist es eben auch so, dass man sich dann durchbeißen muss und vielleicht auch mal das ein oder andere Risiko eingehen muss. Ich glaube, das ist etwas, was manchmal möglicherweise von Männern schneller gemacht wird, zu sagen, ich gehe auch mal ins Ausland oder ich bewege mich mal mobil von der einen Stadt in die andere. Und solche Sachen würde ich dann wirklich auch unter das Thema packen. Naja, also vielleicht ein bisschen mehr Abenteuerlust und ein bisschen mehr durchbeißen.
Aber ich glaube auch, dass die Branche einige Möglichkeiten bietet, weil es halt eben auch viel in Sachen Teilzeit oder verschiedene Arbeitszeiten gibt, sodass man auch sagen kann, okay, wenn man als Frau Kinder hat beispielsweise, kann man theoretisch auch Vollzeit arbeiten, indem man zum Beispiel im Frühstücksservice ist, wo dann das Kind zu der Zeit im Kindergarten oder in der Schule ist. Also das ist ja auch eigentlich ein Vorteil, den man nicht in jeder Branche haben kann. Ja? Also insofern, auch da ist die Branche eigentlich wieder so vielschichtig und bietet so viele Modelle, die eigentlich dann interessant sind wieder. Ja?
Und ich finde, insbesondere in Deutschland haben wir da eigentlich eine gute Struktur auch mit dem Teilzeitmodell. Also ich bin ja auch noch verantwortlich für Kontinentaleuropa und in Spanien haben wir zum Beispiel wirklich die Situation, dass es da sehr schwierig ist, eigentlich in Teilzeit zu arbeiten für die Leute, auch vom finanziellen Aspekt her. Und da wird es dann schwierig, auch so Stellen oder diese Flexibilität im Grunde genommen herzustellen. Und wir haben ja auch viele Teilzeitbeschäftigte und das lässt sich ja auch variieren. Dann komme ich mal für einen gewissen Zeitraum, für ein paar Jahre in Teilzeit in den Beruf, wenn die Kinder noch klein sind, oder dann steige ich wieder voll ein. Und das ist eigentlich sowohl für die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer eine gute Sache.
Ja.
Ich könnte mir, was ich mir vorstellen könnte, ist einfach noch, dass man das vielleicht auch ein bisschen mehr immer nach vorne tragen müsste und mehr erklären müsste, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es durchaus Vorurteile gegenüber der Gastronomie gibt. Ne? Man hat ja manchmal noch so ein bisschen im Kopf dieses, keine Ahnung, Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonntag, ne? Dann irgendwie, ich fange mittags an, das geht dann bis Nacht, ja, wie soll ich denn dann mein Kind betreuen, ne? Und so weiter, gleich vielleicht auch, wenn ich alleinerziehend bin. Und das, was du ja gesagt hast, macht ja total Sinn, aber ich glaube, das ist noch nicht so komplett zu 100% angekommen, könnte ich mir vorstellen. Oder wie sind da eure Erfahrungswerte vielleicht? Kommt ihr auf Bewerbungen oder seid mit anderen Leuten auch im Gespräch jetzt außerhalb vielleicht von euren Betrieben für die Branche insgesamt?
Ich glaube, was man da sagen kann, ist, dass es wirklich keine Regel gibt. Also wenn ich jetzt hier Frankfurt angucke, da haben die wahrscheinlich von Montag bis Freitag mittags die geschäftsstärkste Zeit. Währenddessen natürlich wir im Naherholungsgebiet eher am Wochenende. Mhm. Und so kann man jetzt nicht sagen, das ist so und so, sondern es ist wirklich so individuell. Aber im Endeffekt ist das ja auch wieder was Schönes, ja, dass man auch oftmals, gerade vielleicht, weil oftmals dann doch die Not an Servicekräften oder an generellen Mitarbeitern ist, dass man auch immer sprechen kann. Also dieser Dialog, den es oftmals gibt, eben damit auch Vorgesetzten, um die vielleicht eigenen Lebensbedürfnisse oder Situationen da gut unterzubringen. Das ist in der Gastronomie halt eben oftmals besser irgendwie zu vereinbaren, weil man halt viel mehr Möglichkeiten hat.
Also bei uns ist es sicherlich ähnlich. Wir machen natürlich viel auch im Bereich von Employer Branding, dass wir eben entsprechend auch mit den flexiblen Arbeitsmodellen werben. Und ich glaube, gerade im Bereich Sport und Entertainment, wo man eben auch nochmal Nebenjobs am Wochenende annehmen kann, das ist, glaube ich, schon recht bekannt auch mittlerweile und bietet eben auch die Flexibilität, die dann teilweise notwendig ist. Und ich glaube auch, und das hattest du gerade ja auch nochmal angesprochen, das hängt auch viel, wenn ich jetzt wieder in den Bereich Workplace Experience zurückspringe, auch mit den Führungskräften zusammen, wie wie offen und wie flexibel bin ich denn, auch diesen Weg mitzugehen? Weil ich glaube, auch das ist etwas, was aus meiner Erfahrung extrem wichtig ist, dann zu sagen, naja gut, dann schaffe ich die Rahmenbedingungen. Dann habe ich statt einer Vollzeitkraft, habe ich zwei Teilzeitkräfte, aber die sind hochmotiviert, die haben Spaß. Und ich meine, was ja auch immer mehr kommt, sind so Modelle wie Jobsharing und so weiter. Also ich glaube, da sind alle Möglichkeiten längst noch nicht ausgeschöpft und da ist noch eine Menge an Potenzial, was man auch noch wirklich nutzen kann.
Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, diese Not an Mitarbeitern, die es jetzt gab in den letzten Jahren, hat natürlich dann auch den einen oder anderen da irgendwie kreativ werden lassen. Wie komme ich an qualifizierte Leute ran? Es gibt natürlich viele, gerade von der jüngeren Generation, die dann sagen, oh nee, mehr als 3 Tage arbeiten, das geht überhaupt nicht. Ja? Und ich glaube, da ist die Gastronomie oder die Branche auch sehr kreativ gewesen, um verschiedene Modelle sich auszudenken. Das Einzige, was meines Erachtens für die Gastronomie überhaupt nicht funktioniert, ist Homeoffice.
Nee. Noch nicht.
Ja, wer weiß.
Wer weiß.
Also für Bürotätigkeiten vielleicht.
Es gibt ja dann irgendwann mal so mobile Kochsets, so Küchensets oder so, wo du dann zu Hause kochst.
Programmierte Roboter mit der eingespeisten Stimme oder so.
Aber ich finde, das ist aber auch so, ja. Das ist auch gut, weil ich persönlich, also das ist meine rein persönliche Meinung zu dem Thema Homeoffice, natürlich ist das heute etwas, was im Paket mit drin ist. Mhm. Aber ich persönlich denke, wenn ich auch an die Zeit von Corona zurückdenke, wo ich ja auch im Homeoffice gearbeitet habe, ich persönlich vermisse das, mit Leuten wirklich vor Ort zusammen zu sein. Das
einsam,
ist für mich wirklich der, wie man im Englischen immer so schön sagt, der Glue, also der Kleber für die Unternehmenskultur, für alles. Und das ist.
Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was du eingangs gesagt hast. Ja, also man braucht schon eine gewisse Lust daran, mit Menschen zu sprechen. Und wenn man in der Branche ist, dann hat man die halt meistens. Und das fehlt einem dann auch oder hat einem gefehlt zu Zeiten von Corona zum Beispiel.
Du hast vorhin gesagt oder beziehungsweise ja eingeläutet auch mit Familie, sozusagen Aufnahme in die Familie. Wie sieht es denn aus mit auch so Fortbildungen, die dann gewährt werden? Also wir haben ja auch darüber gesprochen, es fängt jemand neu an, der vielleicht die Basics sozusagen mitbringt und den Rest dann on the job lernt. Das ist ja auch eine Form der Mitarbeiterbindung ja dann auch, ne, den weiter zu qualifizieren. Welche Angebote habt ihr da so in euren Bereichen?
Also zuerst mal zu den, sage ich mal, normalen Ausbildungsbedingungen, die wir bei uns haben. Da gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Schulungen. Das passiert natürlich in der Hochsaison dann weniger als in der Nebensaison. Aber so Dinge wie eine Ente tranchieren oder einen Fisch filetieren, ein Tatar am Tisch zubereiten, wie öffne ich die Weinflasche richtig, Käsewagen, Service etc. Alles, was wirklich dann schon spezifischer in Produkt- und Warenkunde reingeht. Das versuchen wir dann unseren Mitarbeitern vor Ort mitzugeben. Und an Fortbildungen außer Haus ist natürlich, wie gesagt, Wein ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir haben verschiedene Modelle auch, wo Mitarbeiter dann eben kurzzeitig in Teilzeit arbeiten, um zum Beispiel in Koblenz dann den Sommelier zu machen. Da gibt es dann auch verschiedene Modelle. Ich habe das auch in Teilzeit gemacht, sprich 2 Tage in der Woche dann vor Ort in Koblenz und den Rest der Woche ja dann, wie gesagt, im eigenen Betrieb. Da gibt es dann verschiedene Modelle, ob am Wochenende, ob 1 Jahr oder 6 Monate etc. Das sind ja alles Fortbildungen, die auch für arbeitende Menschen gemacht sind. Also sprich, da gibt es dann eben auch Modelle, wie man das ins normale Berufsleben gut integrieren kann. Und da unterstützen wir auch, da geben wir auch einen Teil eben für diese Ausbildung dazu oder wird über uns dann bezahlt. Und auch das ist was, womit man die Mitarbeiter dann im Endeffekt an sich bindet. Ja.
Das ist bei uns im Grunde genommen ähnlich. Wir setzen ja eigentlich auch von der Ausbildung an bis eben hinterher auch zum Führungskräftetraining. Also wir investieren viel mit unseren Auszubildenden, dass wir denen auch noch mal neben der klassischen Ausbildung in der Berufsschule natürlich auch noch mal zusätzliche Trainings anbieten, aber auch insbesondere auch im Bereich Service, dass wir eben auch unsere Mitarbeitenden entsprechend qualifizieren über Service-Trainings, wie kellner ich, wie kommuniziere ich mit dem Gast, wie serviere ich, also diese ganzen Dinge, die dazugehören und dann eben wirklich auch die klassischen Trainings, wenn es in der Karriereentwicklung weitergeht, noch mal was zum Thema Führung, wie führe ich schwierige Gespräche, wie gebe ich Feedback. Finde ich jetzt auch mal ein super wichtiges Thema, das immer noch zu wenig gemacht wird. Aber das sind eben alles so Sachen, die dann mit dazukommen, die man ja nicht quasi in die Wiege gelegt bekommt und wo uns eben auch ganz wichtig ist, wenn wir Menschen in den Positionen auch weiterentwickeln, dann sollen die das auch machen, das so machen, dass sie sich dann eben entsprechend auch wohlfühlen und den Werkzeugkoffer quasi immer weiter gefüllt bekommen, um eben den Job auch gut machen zu können. Und ich glaube, ein Thema, was bei uns auch hoch auf der Agenda steht und immer weiter auch fortgeführt und ausgearbeitet wird, ist dieses Thema nachhaltiges und gesundes Führen auch. Also dieses auf sich selbst zu achten, aber auch auf die Mitarbeitenden zu achten und Stressmanagement und so, das wird manchmal so ein bisschen, finde ich, stiefmütterlich behandelt. Das muss man auch nicht zu sehr oder soll auch nicht in den esoterischen Bereich gehen, aber es ist einfach wichtig, weil es eben Situationen gibt, die grundsätzlich belastend sind, ob das jetzt im Arbeitsbereich ist, ob das im familiären Bereich oder die Weltwirtschaftslage ist und das, man lebt ja nicht in so einer Bubble und das dann damit auch abzufangen, finde ich auch als Arbeitgeber nochmal einen guten Beitrag zu sagen, Mensch, da kümmern wir uns auch noch was drum, genau, ja. Und das, was du eben gerade sagtest, führt eben dann dazu, dass Leute sagen, das ist schon ein tolles Paket und da kriege ich gute Sachen, da bleibe ich doch bei Aramago, bei dem Arbeitgeber und bin auch nicht so leicht abwerbbar oder ansprechbar für andere Unternehmen. Das ist ja eben auch für uns wichtig, die Menschen an uns zu binden.
Ja.
Jetzt ist ja der CEO von Aramark in Deutschland ja gelernter Koch. Hast du dir dann auch damals mal die Frage gestellt, Studium, Praxis, so wie, ne?
Ja, ich habe tatsächlich Kunstgeschichte studiert.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Zwar nur bis zum Bachelor, aber...
Immerhin.
Ja, ich habe Kunstgeschichte in Paris studiert und habe dann erst nach meinem Studium die Lehre gemacht. Also eigentlich eine sehr komische Reihenfolge. Aber ich glaube, das war ganz wichtig, weil sonst würde man sich wahrscheinlich immer mal die Frage stellen, irgendwann im Leben, oh, was wäre denn gewesen, wenn ich vielleicht doch was anderes gemacht hätte? Und deswegen bin ich ganz froh, dass die Reihenfolge so rum war. Ja.
Das heißt, Ausbildung, was war das?
Ausbildung zur Hotelfachfrau im Jahreszeit in Hamburg. Auch wirklich eine total prägende Zeit. Also ich habe es sehr geliebt und genossen. Also war schon sehr, sehr hart. Sehr, sehr wenig Geld, sehr, sehr hart. Aber ich kann zum Beispiel heute nicht nach Hamburg fahren, ohne in den Jahreszeiten vorbeizugehen. Das ist ein absolutes Must. Ja. Also ich habe immer noch, ich hänge wahnsinnig an diesem Betrieb und blick eigentlich immer mit positiven Gedanken auf die Zeit zurück. Ja.
Sind da noch Leute beschäftigt, die du noch kennst?
Das ist eine interessante Frage. Es sind jetzt in letzter Zeit viele dann nicht mehr da, aber einige kennt man immer noch. Und ja, deswegen ist es auch mal besonders schön, in der Bar zu sitzen und dann den einen oder anderen da wiederzusehen. Ja.
Gourmet-Festivals im Gesamten oder auch grundsätzlich Festivals, sage ich jetzt mal, sind ja auch immer so eine Art Trendbarometer grundsätzlich. Vielleicht zum Abschluss nochmal, was bleibt und was kommt?
Also was meine Erfahrung ist, dass es eigentlich jedes Jahr irgendeinen Trend gibt, egal ob das jetzt vor 10 Jahren die Molekularküche war oder sogar noch länger her oder dann vielleicht mal wieder der Hype um Innereien und ich habe das Gefühl, im letzten Jahr war das irgendwie Pasteten. Also man sieht schon immer irgendwie gewisse Sachen dann in einem Jahr öfter auftauchen als andere. Aber das Schöne, glaube ich, an der Küche ist, dass meistens dann nur gewisse kleine Details bestehen bleiben. Nur man sucht sich quasi, pickt sich das Beste raus und das, was anstrengend ist und nervig, das fällt dann irgendwo runter. Ja. Und da, wenn du jetzt über vegan sprichst, muss ich sagen, vegane Menüs sind sehr schwer zu verkaufen. Also das haben wir öfter schon gemacht, aber es ist also in der freien Marktwirtschaft schwierig zu verkaufen. Es gibt es natürlich auch immer im normalen Programm nach Voranmeldung gibt es das. Aber zum Beispiel immer öfter gibt es einen veganen oder vegetarischen Gang innerhalb eines Menüs. Und da freue ich mich immer total drüber, weil erstens das ein bisschen Leichtigkeit reinbringt und auf der anderen Seite meines Erachtens solche Gerichte oftmals viel komplexer und schwieriger sind, also in der Konzeption und auch im Kochen, als jetzt, ein Hummer oder sowas dann auf den Teller zu bringen. Und ich glaube, auch da in Sachen Regionalität etc. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich gang und gäbe, aber wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr auch einen Kräutersammler mit dabei. Ja, also jemand, es ist natürlich auch wieder ein bisschen schlecht, das im Februar und März zu machen, weil es da nicht so besonders viel gibt, aber das ist nun mal die Zeit, in dem das Festival stattfindet. Aber das war eben auch total spannend, wo dann nur heimische Kräuter und so weiter mit auf den Teller kamen. Und das ist auch sowas, das ist vielleicht jetzt ein bisschen dogmatisch so in Gänze, aber da sich dann die kleinen Sachen rauszufischen und eben nicht mit irgendwie den Oregano und Rosmarin irgendwie, das man so in jeder Küche irgendwie stehen hat, dann zu würzen, sondern mit so Sachen wie Bleifuß oder wie auch immer, das ist dann schon spannend. Also ja, Trends kommen und gehen und ich glaube, das wird immer so bleiben. Und man muss dann halt nur für sich schauen, was einem gefällt und was vielleicht auch zum eigenen Stil passt. Und dann können da ganz tolle Sachen draus entstehen.
Und es muss schmecken.
Definitiv.
Ich glaube auch, was bleiben wird, ist die, und was vielleicht noch stärker werden wird, ist wirklich das bewusste Essen. Also dieses, was du vorhin auch schon angesprochen hast, also ich gebe dann lieber mehr Geld aus für Lebensmittel, aber weiß, die Tiere sind gut gehalten und es ist nachhaltig angebaut worden. Also das glaube ich, dieses Bewusstsein wird bleiben und sich wahrscheinlich noch verstärken. Mhm. Aber ich glaube, was auch bleiben wird, und das ist auch gut so, ist wirklich auch der Genuss, also auch vielleicht die Neugier darauf, neue Dinge auszuprobieren und sich kulinarisch zu verwöhnen. Und da kommt das, vielleicht ist es auch das, was bleibt, dass es eben immer wieder Trends geben wird, die sich abwechseln und die dann die tollsten Blüten treiben, was du sagtest. Apropos Blüten, es gab ja auch mal diese Phase, wo man dann alles mit Blüten verziert hat und die man essen konnte und so. Das weiß ich noch, das war noch zu meiner Zeit bei der Metro, wo das dann der größte Hype war, dass dann überall die Blüten da waren oder die grünen Tomaten oder also Dinge, wo man einfach sagt, ach, stolpert man drüber und so das, und ich glaube, das wechselt sich auch weiter ab.
Ja. Ja. Und was bleiben wird, sind natürlich immer die spannenden Geschichten, die irgendwie rund um das Thema Gastronomie dann absolut aufkommen. Ja.
Absolut. Erfahrung. Und genau dort, wo die Trends zu finden sind, einmal beim Rheingau Gourmet Festival Anfang des Jahres. Von wann bis wann?
Vom 20. Februar bis zum 9. März.
Und buchen kann ich wo?
Auf www.rheingau-gourmet-festival.de.
Okay, oder einfach googeln und Link wird angezeigt.
Das geht auch, ja.
Genau. Oder bei Aramark in den Betriebsrestaurants oder in den Festivals, dann im nächsten Jahr die ganzen Festivals im Sinne unter anderem der Nachhaltigkeit. Wir haben viel zu wenig jetzt über Wein gesprochen. Das müssen wir nachholen. Aber im Zweifel sehen wir uns ja dann Anfang des Jahres in Eltville. Oder wir treffen uns nochmal zu einer weiteren Folge, um nochmal ins Detail zu gehen. Dann haben wir, Simon und ich, vielleicht auch noch ein bisschen geübt.
Ja, genau.
Um da so ein bisschen genau, um da einzusteigen. Ich danke euch herzlich, dass ihr Teil dieser Folge wart.
Danke, Hannes.
Vielen Dank.
Danke, Jana.
Danke.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!